Ja, dich schickt der Himmel, das ist das Thema der Predigt und es ist auch zugleich das Jahresthema des Bundes. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal konfrontiert worden seid. Spätestens jetzt werdet ihr damit konfrontiert. Ich möchte dieses Thema angucken unter einer bestimmten Perspektive oder unter einer bestimmten Brille. Wir gucken uns gleich einen Bibeltext an, Apostelgeschichte 8. Den ihr wahrscheinlich alle ziemlich gut kennt. Es ist die Geschichte, wo Philippus in einen bestimmten Ort geführt wird und jemand vorbeikommt, der viele Fragen auf dem Herzen hat und am Ende geschieht eine Taufe. Und genau diese Geschichte habe ich ein bisschen unterlegt mit ein paar Bildern, die ich mal im Urlaub gemacht habe, von denen ich glaube, dass sie ganz gut zumindest den Handlungsstrang untermauern und eine gewisse Perspektive dabei nochmal unterstreichen. Ja, also ihr seht schon, es hat einen Untertitel, bereit, Jesu Wege zu gehen. Und das hat für mich ganz viel damit zu tun, wenn wir vom Himmel geschickt sind, wie passiert das und wie kommt man dazu, sich das so anzueignen. Wir gucken mal in den Text, Apostelgeschichte 8, ihr könnt hier vorne mitlesen, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte. Ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt: Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Soweit der Text. Man kann unglaublich viel hier aus dem Text herausziehen und darüber nachdenken, über die verschiedenen Facetten, die hier mitschwingen. Wenn wir das tun wollten, dann müsstet ihr eure Gemeindeversammlung noch ein bisschen nach hinten verlegen. Deswegen beschränken wir uns mal auf eine bestimmte Perspektive, und zwar auf die Perspektive von Philippus. Das, was mich hier anspringt, wenn ich den Text unter dieser Perspektive mir anschaue, dann sehe ich hier einen Mann, der darauf hört, was Gott ihm sagt. Das ist schon gleich zu Beginn so. Der Text leitet ein, dass Philippus morgens aufgestanden ist und er hat eine Begegnung. Ja, während er sich die Zähne putzte oder so, steht plötzlich ein Engel neben ihm und gibt ihm eine Anweisung. Nun kann man natürlich sagen, na gut, wenn ein Engel morgens bei mir im Bad auftauchen würde, während ich mir die Zähne putze, würde ich auch alles Mögliche tun, was er sagt. Das ist so herausragend, da kann man ja kaum anders. Aber trotzdem, er hat es gemacht. Ja, er stellt sich, das ist der Auftrag, an eine einsame Straße, an eine bestimmte Stelle, ja, so mitten in der Pampa und weiß gar nicht, was dort zu tun ist. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jemand, wenn ich eine längere Reise mache, ja, das habe ich, also ich bin ja heute Morgen hergefahren, das ist jetzt keine lange Reise für mich gewesen. Mein Gebiet reicht von Nordrhein-Westfalen bis zur dänischen Grenze, da sind die Wege meistens länger. Aber ich gucke mir vorher immer auf Google Maps, ja, oder anderen Karten an, wo ist es ungefähr und wie lange brauche ich? Gibt es irgendwelche Baustellen, die ich umfahren muss? Und ich bin vorher in E-Mail-Kontakt oder mit Telefon, um abzustimmen. Worum geht es, was soll ich dort tun, was wird erwartet, was habe ich vielleicht auch für Erwartungen. Also ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, was mich erwartet. Ja, und vielleicht geht euch das auch so. Oder wenn wir in Urlaub fahren. Ja, man guckt, man plant, man schaut, wo will man hin, man packt den Koffer entsprechend und ärgert sich dann später hoffentlich nicht, weil man die wichtigsten Sachen vergessen hat. Philippus hört nur, er soll sich an diese einsame Straße stellen, und dann ist alles offen. Er macht das. Er macht das und geht dorthin. Und er weiß einfach nicht, was passieren soll. Und dann kommt da dieser Wagen vorbei und Philippus ist weiter mit einem offenen Ohr. Denn der Heilige Geist spricht jetzt zu ihm. Es ist nicht wieder ein Engel, sondern dieses Mal ist es das Reden des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist sagt ihm, geh zu diesem Wagen, der da gleich vorbeikommt. Und immer noch weiß Philippus nicht, was soll er da machen. Ja, ist ein Radwechsel gleich geplant oder keine Ahnung. Und dann kommt dieser Wagen vorbei und er geht dorthin. Und in dem Moment, wo er dort ankommt und mitkriegt, was da passiert, weiß er, was zu tun ist. Erst ab da. So, Philippus hat nicht einfach von sich aus losgelegt und gedacht, mal gucken, was ich jetzt hier machen muss und hat irgendwas angefangen, was vielleicht Sinn gemacht hätte oder nicht sinnig gewesen wäre, sondern er wartet immer und er macht dann genau das, was Gott ihm zeigt. Er lässt sich also vom Heiligen Geist führen und das, was wir dann hören, was wir hier gelesen haben, zeigt, er erlebt eine vorbereitete Situation, von der Gott schon wusste. Und Gott wollte, dass er dort hineinkommt. Die nächste Folie bitte. So, nun kann man ja sagen, das ist halt Apostelgeschichte. Ja, da stehen viele solcher spannender Geschichten drin, aber sowas erleben wir heute doch nicht mehr. Oder wenn, naja, dann sind es vielleicht so herausragende Persönlichkeiten. Und ja, Philippus ist halt ein super Evangelist gewesen. Das gilt halt für ihn, aber vielleicht nicht für uns. So, deswegen gehen wir mal einen Schritt zurück, ein bisschen aus der Geschichte heraus. Was ist bisher geschehen? Ja, das ist ja eine spannende Frage, die man sich stellen kann. Wie kommt Philippus überhaupt dazu? Und wie kommen wir dazu, zu sagen, dich schickt der Himmel? Es ist deutlich in den Evangelien, dass Jesus uns beauftragt hat, die gute Nachricht weiterzugeben. Haben wir gerade noch singend selber bekannt, ja. Das zu leben und davon zu reden, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Aber stellt sich ja immer die Frage, ist es wirklich jeder? Also ist jeder wirklich in der gleichen Weise damit beauftragt oder sind es nicht vielleicht doch eher so speziell beauftragte Leute, die so eine Sondersalbung haben und super Evangelisten sind? Und dann kann man sich so ein bisschen dahinter zurücknehmen und ich behaupte mal, nein. Und das beweist vielleicht die nächste Folie. Der Evangelist Johannes hat uns etwas mitgegeben, wo er eine Situation uns schildert, an der kommt man einfach nicht vorbei. Die Situation ist, das ist so ein bisschen der Hintergrund, Jesus ist gekreuzigt worden und die Jünger haben sich verbarrikadiert. Ja, die sind immer noch geschockt, traumatisiert und Jesus ist inzwischen auferstanden. Ja, er ist aus dem Grab auferstanden und die Frauen aus der Jüngertruppe, die haben das schon wahrgenommen, die haben das auch den Jüngern erzählt, aber die Jünger selber haben das noch nicht gesehen. Ja, also es ist auch nicht klar, glauben sie das, können sie das schon glauben, hoffen sie das wenigstens. Ja, aber eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatten sie noch nicht. Und das, was immer noch ist, sie sitzen eingeschlossen in einem Raum, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht die Nächsten wären. Ja, kann man alles super nachvollziehen. Und in diese Situation hinein kommt Jesus. Obwohl die Türen verschlossen sind, steht er plötzlich mitten unter ihnen. Er grüßt sie mit dem Friedensgruß, auch doppelt, weil der erste Gruß noch nicht so richtig bei ihnen angekommen ist. Und dann sagt er, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Das ist die Situation. Ich weiß nicht, wenn man sich so ein bisschen in die Lage da hineinversetzt, dann war kurz vorher es so, dass die Jünger irgendwie euphorisch nach Jerusalem eingezogen sind, schon überlegt haben, wer bekommt welchen Posten. Ja, wir übernehmen hier den Laden und wir werfen die Römer raus und endlich wird hier ein Reich Gottes aufgebaut, was super wird und wir haben die Ministerposten, das ist noch besser. Also das war so die Diskussion, die vorher da war. Dann kam die Kreuzigung und alles war mit einem Mal hin. Ja, Angst und Schrecken und die letzten 3 Jahre, als wäre alles umsonst gewesen. Das ist so die Stimmung und jetzt kommt der Auferstandene und alle sind glücklich, weil irgendwie deutlich ist, wow, alles, wovon Jesus vorher geredet hat, ist wahr. Ja, und wahrscheinlich fällt so ein Groschen nach dem anderen und die Zusammenhänge werden deutlich, was das bedeutet, was Jesus immer gesagt hat. In diesem Moment ist es klar. Und das, was ich wahrscheinlich in der Situation gedacht hätte, super, Jesus ist jetzt wieder da, dann können wir ja weitermachen. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr seid's jetzt. Es geht nicht so weiter, wie vielleicht vorher erwartet. Ihr seid jetzt dran. Ihr seid jetzt die Gesandten. Und zwar in der Weise, wie der Vater mich gesandt hat. Das ist der Vers, der diesem Jahresmotto zugrunde liegt. Dich schickt der Himmel. Also es ist nicht etwas, was man sich einfach nimmt, sondern es ist etwas, was Jesus jedem von uns Einzelnen zugesprochen hat. Wie mich der Vater gesandt hat. Und das ist, finde ich, eine spannende Frage. Wie funktioniert denn das? Also wie hat der Vater denn Jesus gesandt? Also wenn man jetzt wissen soll, wie gehe ich in diese Sendung hinein, wie kann ich das leben, dann ist das, glaube ich, so ein Schlüsselwort, das man tatsächlich mal abklopfen könnte. Wie hat es denn funktioniert? Wie hat Jesus diese Sendung denn wahrgenommen? Wir sind ja nicht Jesus. So. Und trotzdem steckt da ganz viel drin. Ganz zu Beginn der Sendung von Jesus gab es schon immer Konfrontationen mit Menschen, die nicht so damit einverstanden waren, was Jesus gelehrt hat, was er getan hat, dass er da einfach Menschen geheilt hat, dass er sich manchmal über das Sabbatgebot hinweggesetzt hat und so weiter. Ihr kennt viele dieser Geschichten und Begebenheiten. Und Jesus erwidert auch im Johannesevangelium an einer Stelle, relativ zu Beginn seines Wirkens, als er dann gefragt wird, sag mal, wer gibt dir das Recht, so zu handeln? Wer bist du eigentlich? Ja, also fahr mal einen Gang runter und stell dich hinten an oder so läuft das hier nicht. Und Jesus antwortet dann, alles, was ich tue, das tue ich nur, weil ich es den Vater tun sehe. Alles, was ich tue, tue ich nur, weil ich es den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus ist in einer ständigen Verbindung mit dem Vater. Das wird kurz vorher auch beschrieben, wie er den Heiligen Geist empfängt. Und man könnte ja sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, der kann doch machen, was er will. Der wird schon wissen, was richtig ist. Aber Jesus stellt sich unter den Vater und sagt, ich mache das im Gehorsam, was ich den Vater tun sehe. Und alles, was ich ihn nicht tun sehe, das lasse ich. Das ist doch schon eine spannende Abhängigkeit, die hier deutlich wird. Und wo Jesus etwas darüber sagt, wie er seine Sendung versteht und wie er sie auslebt. Und wie er dazu kommt, Dinge zu tun, die vielleicht auch unbequem sind, und Dinge zu tun, die sehr wirkungsvoll sind. Es ist nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern er tut das, weil er den Vater es tun sieht und mit ihm verbunden ist. Das ist Vollmacht, nach der er hier gefragt wird. Und das ist ja auch so ein Wort, das nicht unbedingt immer so verständlich ist, was ist Vollmacht. Ja, also klar, wenn man haben wir manchmal noch mit zu tun, wenn man irgendwie aufs Amt gehen muss und vielleicht selber nicht kann, dann kann man jemandem eine Vollmacht erstellen oder zur Post ein Päckchen abzuholen, dass eine andere Person das für einen tun kann. Dann bevollmächtigt man jemanden. Ich habe auch eine Zeit in Berlin oder bei Berlin gewohnt und in Spandau gibt es eine riesige Kreuzung, so 4 Spuren von allen Seiten. Und ab und zu wurden die Ampeln dort abgestellt. Und dann wurde so ein komisches Podest in die Mitte der Kreuzung gefahren und dann wurde ein Polizist da drauf gestellt in so einem weißen Mantel, so wie ich das aus Kinderbüchern immer kannte. Ja, vorher hatte ich das nie gesehen. Und dann ruderte der mit den Armen rum und der Verkehr wurde irgendwie geregelt. Ja, und das wurde absichtlich gemacht, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ein Polizist irgendwie lernen, wie er den Verkehr regelt, wenn die Ampeln ausfallen. So. Und dann kann man sich ja fragen, wie kommt das, dass die Verkehrsteilnehmer darauf achten, was der Mann da auf dieser kleinen Insel tut? Ja, der rudert da mit den Armen rum und irgendwie wissen die Leute mehr oder weniger, wie sie sich zu verhalten haben. Wenn ich mich dahin stellen würde und rumrudern würde, das würde keinen interessieren. Also es würde die Leute wahrscheinlich aufregen, aber ob ich einen 40-Tonner stoppen könnte, ich wage es zu bezweifeln. Warum hält der 40-Tonner bei dem Polizisten? Weil der Vollmacht hat. Weil hinter ihm die Macht des Staates steht und der Fahrer des 40-Tonners weiß, wenn er das nicht beachtet, dann wird es schwierig. Das ist Vollmacht. Jesus hatte Vollmacht vom Vater. Und das wird an vielen Stellen sichtbar. Und Jesus gibt uns auch Vollmacht. Aber es hat was damit zu tun, wie wir verbunden sind mit dem Vater und mit Jesus. Ob wir in dem sind, was Gott auf dem Herzen hat oder nicht. Und das wiederum hat was mit unserer Identität zu tun. Wie bewegen wir uns durch unsere Welt, durch unsere Umwelt? Ja, jeder von uns hat ein eigenes Umfeld, eigene Menschen um sich herum. Und das macht was mit uns. Aber die spannendste Frage ist doch, wer bist du? Und was macht das aus, wer du bist? Bist du der, wo andere Leute über dich sagen, dass du die Person bist oder andere einen bestimmten Blickwinkel auf dich haben mit den Fehlern, die du vielleicht ständig gemacht hast, ja, und du bist in einer Schublade und kommst da gar nicht mehr raus oder auch vielleicht mit den guten Sachen. Die Bibel hilft uns, einen anderen Blickwinkel zu nehmen, auf das zu gucken, wer du bist, der du in Jesus bist. Das macht deine Identität aus. Du bist ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes bist du mehr als das, was andere vielleicht sehen. Ich bin auf eine Stelle gestoßen im Römerbrief. Römer von Paulus, Kapitel 5. Da sagt er etwas, das ich ganz faszinierend finde in diesem Zusammenhang. Er sagt, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist, denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Das sagt etwas über unsere Identität aus, dass wir Kinder Gottes sein können, dass wir Versöhnte sind mit Gott, dass wir Zugang haben zum Vater jederzeit. Und es sagt aber auch etwas aus, wie Paulus damit umgeht. Er sagt, er erfüllt ihn mit Stolz und Freude, dass er weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Stolz und Freude. Also Freude kann ich verstehen. Ich bin in einem baptistischen Elternhaus groß geworden und ich weiß nicht, wenn man mal so guckt, was sind denn hier so die Gabenkataloge oder was sind die Früchte des Geistes, da kommt Stolz gar nicht vor. Ja? weiß nicht, wer vielleicht auch so aufgewachsen ist in einem christlichen Elternhaus mit so einem Hintergrund, da gehörte Stolz eher dazu, dass man gesagt hat, also hallo, das gehört abgeschafft, ja, also das gehört sich nicht, ja, das ist keine Frucht des Geistes oder so. Also worauf kann man stolz sein? Ist das nicht etwas, was man eher ablegen sollte? Aber Paulus sagt, nein, es erfüllt ihn mit Stolz, er ist stolz. Aber worauf ist er stolz? Er klopft sich ja nicht selber auf die Schulter, sondern er sagt, ich bin stolz, weil ich in Verbindung mit jemandem bin. Stolz empfindet man vielleicht auch, ich habe zwei Söhne, ja, wenn die irgendetwas gemacht haben, wo man sagen kann, wow, das ist aber super. Ja, dann ist man als Vater oder als Mutter vielleicht besonders stolz, ja, und man freut sich für sie mit. Wann ist man noch stolz? Vielleicht, wenn man irgendwie mit berühmten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht wird. Ja? Zum Beispiel, ich hatte mal die Gelegenheit, dem schwedischen König und seiner Frau Gemahlin zu begegnen. Ja, die sind sogar extra angehalten, haben mir huldvoll zugewunken. Das war ein sehr erhebender Moment. In Schweden, direkt vor ihrem Palazzo, ja, in Stockholm. Aber die Wahrheit ist, ich war mit einer Freizeitgruppe Jugendlicher aus der Gemeinde in Schweden. Wir haben einen Ausflug nach Stockholm gemacht, natürlich uns das Schloss angeguckt und dann zur Krönung dieses Ausflugs ein Gruppenfoto gemacht. Und in so einer Seitengasse von dem Palast, da war so ein Denkmal auf der Straße, es eignete sich perfekt, die Gruppe da drauf zu postieren, ja, dass alle aufs Bild kamen. Und ich war der Fotograf und stand auf der Straße. Ja, ihr ahnt schon, was passierte. Jedenfalls, die Gruppe war irgendwann nicht mehr ganz bei der Sache, weil alle wie gebannt in eine Richtung starrten. Und ich immer dachte, Leute, guckt in die Kamera, bis sie dann sagten, nee, guck du mal nach links. Und dann war es wirklich so, die Stoßstange der staatlichen Karosse berührte fast mein Bein. Ja, und ich schaute Aug in Aug mit Carl Gustav und unserer Silvia von Schweden. Ein erhebender Moment, ja. Ja, oder, bitte? Das habe ich Sie nicht gefragt, Sie haben aber freundlich gelächelt und Sie waren nicht unfreundlich. Ja, ein anderer Moment war, ich stand in einer Schlange am Flughafen in London und neben mir tauchte Boris Becker auf. Und wir standen 20 Minuten zusammen in der Schlange und ich guckte ihn an und dachte, na, aber bei ihm ist der Groschen gar nicht gefallen. Ja, also er hat mich gar nicht erkannt. So. Also es gibt sicher erhebendere Momente, ja, wenn das Besondere, und das ist das, was Paulus hier sagt, das Besondere ist, er ist stolz, weil nicht nur er Gott kennt, sondern weil Gott ihn kennt. Gott kennt ihn persönlich. Und Gott liegt etwas daran, dass wir das wahrnehmen, was er auf dem Herzen hat. Nicht nur wir können unsere Sache mit Gott teilen und dann nickt er manches vielleicht huldvoll ab, wie ein König, dem irgendwelche Anliegen vorgetragen werden, ja, oder er gibt ein Autogramm wie Boris Becker oder so. Nein, Gott liegt daran, dass du auch das wahrnehmen kannst, was ihm auf dem Herzen liegt, weil er möchte, dass du das umsetzt, was er auf dem Herzen hat. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist Teil unserer Identität. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben diesen Zugang zum Vater und zu Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Die nächste Folie. Also wer bist du? Ihr seht hier einen bisschen komplizierten Text. Ja, das ist Absicht. Man muss sich ein bisschen anstrengen, um herauszufinden, was da steht. Wieder etwas von Paulus. Paulus beschreibt im zweiten Brief an die Korinther etwas, das etwas mit unserer Identität zu tun hat, wer du bist. Er sagt, je mehr wir Zeit mit Jesus verbringen, desto ähnlicher werden wir ihm werden. Je mehr Zeit du mit Jesus verbringst, desto ähnlicher wirst du ihm. Und desto mehr werden Menschen Jesus in dir erkennen. Das wird dich prägen. Das wird dein Handeln beeinflussen. Paulus hat hier ein altes Bild benutzt, was damals relativ klar war, deswegen dieses Bild vom Schwan. Ihr seht ihn gespiegelt. Ja, und die Spiegelung ist nicht ganz deutlich, aber man weiß sofort, was es ist. Aber es ist noch nicht perfekt. Das war damals die Situation von Spiegeln. Also als Paulus das geschrieben hat, da beschreibt er das so, dass man in einem Spiegel sich undeutlich wahrnimmt. Da könnte man sich ja fragen, brauchte Paulus eine Brille oder was ist hier das Problem? Nein, damals gab es noch nicht so Spiegel, wie wir sie heute haben, sondern man hatte so Messingplatten und die wurden poliert. Und man konnte sich mehr schlecht als recht darin sehen. Ja, ich vermute mal fast, man konnte sich am besten sehen, wenn man vielleicht einen See gefunden hat, der still war, wo man sich dann wirklich mal spiegeln konnte. Aber es war immer ein verschwommenes Bild. Ja, und das ist das Bild, was Paulus hier vor Augen ist, um zu beschreiben, wie das ist. Man hat eine Ahnung davon, wie es sein könnte, wie es sein müsste, wie Jesus sich in uns widerspiegelt. Es ist noch nicht 1:1, aber es geht in diese Richtung. Wir kennen diesen Effekt anders auch. Also wenn ihr mit Freunden zusammen seid, dann prägen die euch in der einen oder anderen Weise. Die Dinge, mit denen ihr viel Zeit verbringt, die prägen euch. Ja, bei Ehepaaren, die lange miteinander gelebt haben, die alt miteinander geworden sind, da sieht man manchmal, dass die irgendwie zusammengehören. Ja, es ist manchmal die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wie sie riechen, wie sie sich kleiden. Man weiß irgendwie, da ist eine Verbindung. Dasselbe sagt man auch von Herrchen und Hunden, ne? Also irgendwas ähnelt sich irgendwann. So, das ist das, was Paulus hier meint. Je mehr Zeit du mit Jesus verbringst, desto mehr wird es auf dein Leben abfärben. Und das ist Teil deiner Identität. Menschen werden etwas davon wahrnehmen, wie du agierst. Also wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ein wichtiger Zusatz, der dann bei Johannes ja gleich folgt, er wartet nicht erst auf Pfingsten, sondern bei Johannes kommt es sofort, er hauchte sie an und sie empfingen den Heiligen Geist. Ohne den ist diese Verbindung eigentlich nicht möglich, nicht so. Die nächste Folie. Also zurück zu unserem Text. Vielleicht habt ihr euch gefragt, ob wir uns verfahren haben. Nein, wir kommen zurück zu unserem Ausgangstext. Philippus. Philippus war offen für das Reden Gottes. Der hat damit gerechnet. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, beschreibt das hier so, als wäre es das Normalste von der Welt. Der beschreibt nicht, dass es irgendwie außergewöhnlich war, was Philippus an diesem Morgen erlebt. Als wäre es normal. Ja, für uns wirkt es ja manchmal so, dass es alles irgendwie außergewöhnlich. Und in der Apostelgeschichte ist es genau andersrum. Wenn es nicht passieren würde, dann wäre es außergewöhnlich. Das Gewöhnliche ist, dass wenn wir mit Jesus leben, dass wir Dinge erleben, die über das hinausgehen, was in unserer Machbarkeit steht. Und so erlebt Philippus, weil er sich darauf einlässt, vorbereitete Menschen. Lukas beschreibt es oft als Personen des Friedens. Das sind Menschen, die der Heilige Geist vorbereitet hat. Ja, und wo dann Dinge passieren. Man kann es mal andersrum überlegen. Wenn Philippus, der ja evangelistisch war, also das wissen wir aus anderen Kontexten hier aus der Apostelgeschichte, wenn Philippus sich morgens aufgesetzt hätte und überlegt hätte, was machen wir heute, ist ein schöner Tag, wir könnten eine evangelistische Aktion machen. Ja, und hätte vielleicht die fixe Idee gehabt, heute gründe ich eine Kirche in Äthiopien. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das gelungen wäre. Denn das ist dabei rausgekommen. Ich war, ist schon etwas her, Pastor auch in Wuppertal-Elberfeld. In Wuppertal-Elberfeld war ich Teil eines Hauskreises und in diesem Hauskreis war ein Mann aus Eritrea. Ja, und irgendwann haben wir in dem Hauskreis darüber gesprochen, wie alt so unsere Gemeindebewegungen sind und Strömungen und so. Und dann lehnte er sich irgendwann lächelnd zurück, sehr souverän und sagte, ich komme aus der ältesten Kirche nach der Gemeinde in Jerusalem. Meine Kirche geht zurück auf diese Geschichte in Apostelgeschichte 8 und sie besteht bis heute. Und wir alle, okay, du hast gewonnen. Ja, unfassbar. Der konnte eine Linie ziehen von der Geschichte, Apostelgeschichte 8 bis jetzt, wo er gesagt hat, seitdem gibt es in meinem Land eine Kirche, eine Gemeindebewegung und dadurch bin ich Christ geworden. Unglaublich, oder? Und alles nur, weil Philippus an dem Morgen nicht gedacht hat, ach, was für ein blöder Einfall, sich an die Straße zu stellen. sondern es getan hat, was der Engel ihm aufgetragen hat. Und Philippus ist vielleicht auch über manche Grenzen gegangen. Für ihn als Mensch mit jüdischem Hintergrund war das wahrscheinlich nicht selbstverständlich, einen Eunuchen aus einer fremden Kultur einfach anzusprechen und mit ihm über das Evangelium zu reden. Aber Philippus ist offen für die Fragen des anderen. Auch das finde ich spannend. Philippus ist nicht einfach, als der Wagen vorbeikam, hinten raufgesprungen und hat gesagt, so, ich erkläre dir jetzt mal, was hier Sache ist, sondern er hat gefragt, verstehst du, was du liest? Ja? Er ist auf die Fragen des anderen eingegangen, ohne Fragen zu beantworten, die der andere gar nicht hatte. Also er ist von der anderen Seite gekommen. Und Philippus hat sich einfügen lassen in den Plan Gottes. Was könnte passieren, wenn wir nicht einfach denken, wir müssen irgendwelche Aktionen machen, damit irgendwas passiert, sondern wir offen wären für das Reden Gottes und ihn fragen, was ist das, was du heute für uns auf dem Herzen hast? Was ist das, was du für mich auf dem Herzen hast? Und zu sagen, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Möchte da sein, wo dein Herz schlägt. Möchte das tun, was du vorbereitet hast. Wie viel Kraft steckt da drin? Ich glaube, das ist eine andere Kraft, als wenn wir überlegen, was man Tolles machen kann. Wir erleben dann auch oft den Segen Gottes. Ja, aber was könnte passieren, wenn wir in das hineinkommen, was Gott vorbereitet hat? Gott sorgt vor, das zeigt diese Begebenheit ganz deutlich. Und Philippus hat sich da einfach eingeklingt. Das ist das, was ich hier in dieser Geschichte wahrnehme. Und das Gute ist, Philippus war nicht allein unterwegs. Philippus hatte andere Gemeindemitglieder im Hintergrund, aber er hatte vor allem den Heiligen Geist dabei. Ja, und so ist es auch bei uns. Wir müssen auch nicht alleine unterwegs sein. Wir müssen nicht alles können. Sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass wir Geschwister haben, die uns unterstützen, die uns ergänzen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und so gemeinsam verbunden zu sein mit dem Himmel durch den Heiligen Geist. Eingebunden in eine Gemeinschaft und so gesandt zu sein wie Jesus. Und so möchte ich euch das auch nochmal zusprechen. Wie mich mein Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch, auch hier in Bremerhaven. Und dann stellt sich vielleicht die Frage, wohin bist du unterwegs? Wo gehst du heute noch hin? Wie fängt deine Woche an? Wo wirst du sein? Und egal wo du bist, dich schickt der Himmel. Jederzeit. Amen.